Okay, ich denke, es ist Zeit. Fangen wir an. Herzlich willkommen zu dieser allerletzten Vorlesung Informatik 2 in diesem Semester. Ich habe wieder so ein Tweetback-Ding aufgemacht, Session X9T. Es gab noch auf dem letzten, in dem letzten Tweetback eine Frage, muss ich gerade mal gucken. Die Frage, wie irgendjemand auf den Typ Unit Channel, Option Channel kommt. Aber ich meine, man versucht halt, man braucht halt irgendwelche bestimmten Sachen. Man möchte einen Channel schicken oder nix. Und dann ist es ein Option-Typ und dann ist es ein Option nach einem Channel. Und auf diesem Channel braucht den Channel, wird man, den man schickt, den braucht man nur, um sozusagen ein Rendezvous zu machen. Das heißt, eigentlich braucht man auf diesen Channel nichts zu schicken, sondern nur den Channel als solchen mit der Funktionalität. Deswegen ein Unit-Channel. Und deswegen kommt man dann auf Unit-Channel, Option-Channel. Und jetzt ist Ihre Frage. Wie bitte? Keine Kommentare? Habe ich was falsch gemacht? Muss ich mal schauen. Es wurde kein Quiz erstellt. Aber eine Chatwall gibt es doch. Jetzt ist sie eingeschaltet. Ist sie jetzt? Funktioniert sie? Gut. Also insofern, es sieht ein bisschen komisch aus, aber man muss sich eben da an diese Syntax von diesen OCaml-Typen erinnern, dass diese Typkonstruktoren wie Channel, das ist der Konstruktor ist ein Postfix, also sozusagen ein Unit. Channel ist ein Ding, was ein Unit verschickt und ein Unit Channel Option ist sozusagen, das Option bezieht sich auf alles, was davor ist. Also man muss das irgendwie rechts klammern und dann sieht die Sache vielleicht nicht mehr ganz so wild aus. Und das war das. Dann gab es auf Piazza, also es gibt irgendjemanden von Ihnen, der auf eine bewundernswerter Genauigkeit sich den Code anschaut, der auf den Folien steht. Und der hat die Semaphore-Implementierung zweifelsfall eingetippt und habe natürlich sofort offenbar gemacht, dass ich glaube, das ist das Einzige, alle anderen habe ich glaube, es gibt bei mir ein kleines Verzeichnis, OCaml, da sind alle diese Programme, die ich Ihnen hier zeige, die habe ich natürlich ausprobiert. Offensichtlich habe ich diesen SEMA-Ding nicht ausprobiert, weil da ist irgendwie eine Klammer auf, Klammer zu fehlt und so würde es einfach, der Compiler würde es zurückweisen. Und dann steht da auch Open Threads Events. Und da müsste man natürlich ein frisches Open machen vor dem Event. Also es ist wunderbar, dass jemand das so genau anschaut und dann solche Fehler entdeckt. Und die werde ich natürlich auf den Folien ändern. Ja? Gibt es sonst noch direkt irgendwelche Fragen hierzu? Sonst kann ich Sie noch einmal erinnern, ich habe das noch mal hingeschrieben, diese Ferienakademie, für die ich das letzte Mal Werbung gemacht habe, da habe ich hier auch noch Zettel. Bis zu der Bewerbungsschluss ist der 2. Mai, aber man kann sich wohl jetzt bewerben. Da gibt es eine Webseite ferienakademie.de, wo man sich das anschauen kann. Hier ist eine Übersicht über alle Kurse. Die sind alle, können Sie schauen, was da für Sie interessant sein mag. Wir sind, wie ich Ihnen letzt erzählte, wir sind der Kurs 1, und werden da den Saantaler, also so eine Kryptowährung oder Technologie für Kryptowährungen implementieren. Und das ist in Python. Also nicht in OCaml. Schade. Man könnte. Wer von Ihnen übrigens festgestellt hat, dass OCaml auch faszinierend ist, dann wenden Sie sich doch einfach an den Nico oder an mich und dann schauen wir, ob wir irgendwie ein Nachfolgeprojekt machen können mit sowas. Also wenn Sie Interesse dran sowas haben, da gibt es Möglichkeiten. Ansonsten hatten wir jetzt hier noch das letzte Kapitel, womit wir uns ja beschäftigt haben, ist Nebenläufigkeit in OCaml beziehungsweise eine Nebenläufigkeitsbibliothek, die uns eine bestimmte Funktionalität zur Verfügung stellt. Und wir haben halt herumgespielt, was kann man damit machen. Und natürlich das Grundkonzept ist sind Kanäle. Kanäle ist irgendwie so ein Konzept, was es in einer Reihe von Programmiersprachen oder Nebenläufigkeitsbibliotheken angeboten wird, zum Austausch von Informationen. Hier ist das Besondere an diesen Kanälen, dass das synchrone Kanäle sind. Das heißt, das Send muss zu einem Receive passen und die sind beide Aktionen blockierend, wenn man da noch einen Sync davor macht. Wenn man noch einen Sync darum herum wickelt, sind blockierend, bis tatsächlich die Daten ausgetauscht sind. Und das kommt einem ein bisschen speziell und einschränkend vor und deswegen hatten wir uns angeschaut, was man mit diesem Primitiv sich an etwa, also mit dieser primitiven Instruktion, was man sich da an etwas komfortableren Konzepten machen kann. Und eines von den Dingern, die wir uns angeschaut hatten, war zum Beispiel eine Speicherzelle, in die man etwas reinschreibt und wieder rausnimmt. Wir hatten Logs, um wechselseitigen Ausschluss zu machen und wir hatten auch dann diese Semaphore modulo meinen beiden Programmierfehlern. Ach, da war auch noch die Frage, da habe ich Queues in diesem Semaphore, steckt eine Queue. Wo kommt diese Queue her? Ist das Standardbibliothek? Aber da habe ich einfach die Queue, auf die Queue Bezug genommen, die wir selber hier implementiert haben. Ja, das ist ja auch eine nette Queue und die kann man ja durchaus mal verwenden. Okay, so jetzt wollten wir uns hier noch, schauen wir uns nochmal hier dieses Ding an, diesen Swap Channel. Normalerweise ist es so, einer sendet, einer empfängt. Jetzt könnte man sich aber auch denken, die beiden Threads haben beide Daten und sie wollen sie gleichzeitig austauschen. Was ist das Problem? Naja, ich meine, das Send und Receive nimmt an, dass einer sendet und einer empfängt und dass etwas gleichzeitig beide senden, ist irgendwie nicht vorgesehen. Deswegen muss man sich jetzt überlegen, wie man so etwas realisieren könnte. Und das heißt, man würde zuerst einmal machen wir jetzt wieder so eine Signatur und dann sollen beliebige Daten A geswappt werden, wobei die natürlich das, was in die eine Richtung läuft, sollte vielleicht auch das gleiche sein, was in die andere Richtung läuft. Und wir wollen einen neuen solchen Channel anlegen und wir wollen dieses Swapping machen. Okay? Man könnte sich übrigens auch eine Variante von diesem Swap-Channel möglicherweise sogar vorstellen, wo der eine einen Strich A sendet und der andere einen Strich B sendet. Könnte man sich auch vorstellen, aber ist jetzt hier erstmal nicht so gemacht, sondern so. Und wie ist das? Ist das so? Naja, wenn wir irgendwie über einen Channel, wenn beide sozusagen versuchen, auf einem Channel zu senden, dann wird das natürlich so sein, dass es muss so sein, dass jeder Thread gleichzeitig versucht, auf dem Channel zu senden und zu empfangen. Und dann wird eines von diesen beiden Ereignissen zuerst eintreten. Und dann muss man sozusagen noch das zweite Ereignis auch noch in Aktion treten lassen. Das ist sozusagen die Idee. Und deswegen geht das so, dass wir, wie kann das weit angenommen, mein Senden war als erstes erfolgreich, dann muss ich zumindest noch das Empfangen managen, und zwar das Empfangen, das zu diesem Swap gehört. Es könnte natürlich sein, dass ein anderer Thread auch auf diesem Ding einen Swap macht und dann sollen zwei Swaps sollen natürlich unabhängig sein und sich nicht vermanschen. Ja, deswegen muss sozusagen diese zweite Aktion, die noch fehlt, um das Swap vollständig zu machen, die muss irgendwie zugeordnet sein dem Anfang der Operation, damit das irgendwie sozusagen, wie die Datenbanker sagen, transaktional ist irgendwie und wie eine Aktion. Und das machen wir halt eben wieder so, dass man einfach, indem man, wenn ich etwas sende, dann schicke ich gleichzeitig noch einen Kanal mit, über den ich dann das zweite Ergebnis entgegennehme. Ja? Das ist sozusagen die Idee. Und deswegen ist dieser Typ von diesem Strich A Swap, dieser Swap Channel, der ist ein Channel, über den ich ein Paar aus einem Element und einem Channel schicke. Okay? Und, jetzt was mache ich dann? Wie sieht dieses Swap aus? Also jetzt hier in diesem Falle gibt's keinen Server-Thread. Deswegen ist dieses New-Swap super einfach. Das legt nämlich einfach nur einen neuen Channel an. Sozusagen die ganze Logik ist jetzt sozusagen in der Swap-Operation selber. Und hier sieht es, wie das aussieht. Also wenn ich einen Wert X auf diesem Swap-Channel CH schicken möchte, dann erzeuge ich mir erstmal sozusagen einen neuen Channel, nämlich das, über den ich dann diese Rückantwort möglicherweise erhalte von meinem Swapping-Partner. Und dann, okay, dann mache ich das Folgende. Dann mache ich zwei Aktionen und zwischen diesen beiden Aktionen mache ich ein Choose. Ich mache also so ein Choose. Was ist die eine Aktion? Ich mache erstmal diese hier. Also das eine ist, ich sende auf dem Channel mein X und meinen Return-Channel. Und sollte dieses Ereignis eintreten, beendet sich erfolgreich. Ich kriege als Rückgabewert ein Unit-Element und dieses Unit-Element packe ich dann ein, nämlich in was? Naja, dann anschließend muss ich halt auf meinem Rückgabekanal, diesem C hier, da muss ich dann den Wert entgegennehmen, den ich auch noch kriegen soll. Ja? Das heißt, dann lausche ich an diesen C und den Wert, den ich da empfange, das ist der, den ich bei dem Swap erhalte, weil das der Wert ist, den mein Partner mir geschickt hat. Okay? Das ist das. Also das wäre dann, wenn mein Senden erfolgreich ist. So, jetzt wollen wir uns anschauen, jetzt den Gegenpart angenommen. Als erste Aktion ist das der andere schneller. Und das heißt, in dem Falle empfange ich zuerst einmal auf dem Kanal etwas. Und was ist das, was ich empfange? Das ist natürlich ein Paar. Ja? Und das Paar besteht aus zwei Dingern. Ein Y. Das ist der Wert, den ich von meinem Partner kriege. Das ist der Wert, den ich dann nachher zurückliefern werde. Und ein C. Und das ist sozusagen der Kanal, auf dem ich dann mein X endlich loswerde. Ja? Und dann schicke ich sozusagen auf diesen C mein X und mache ein Sync. Und dann weiß ich, der Partner hat auch diesen Wert X erhalten, nämlich aus diesem Kanal C gesaugt. Und dann selber gebe ich das Y zurück. Und alles wird gut. Okay? Also insofern, hier bei diesem, nochmal, hier sind sozusagen beide zwei Partner beteiligt, aber es ist eine synchrone Angelegenheit und deswegen braucht es keinen Server in der Mitte, der die Nachrichten von dem einen entgegennimmt und die Nachrichten von dem anderen und dann irgendetwas tut. Wobei man sich überlegen könnte, ob man es nicht mit so einem Mittelsmann auch hinkriegen könnte, aber den braucht man hier nicht. Okay? Jetzt, wenn Sie in so andere Bibliotheken reinschauen, wie zum Beispiel OpenMP oder sowas oder POSIX Threads, da finden Sie, dass es im praktischen Leben empfange etwas, aber dann bin ich oft nicht bereit, beliebig lange darauf zu warten. Ja, natürlich. Und das heißt, ich gebe demjenigen, der das schicken will, eine Galgenfrist. Und wenn er in der Zeit nicht geliefert hat, dann beende ich mich. Ja, das ist so ein Timeout, so ein Timed Wait oder sowas. Gibt's auch bei Java. Zumindest dann, wenn die Anwendung irgendwie reaktiv sein soll, dann ist man nur bereit, so Zeiten zu setzen, also nur eine gewisse Zeit lang Geduld zu haben. Und leidvoll erfahren Sie das ja immer in Klausuren. Da hat ja der, letztendlich kommt es nicht darauf an, dass Sie irgendwann mal liefern, sondern Sie müssen leider innerhalb einer gewissen Frist die Aufgabenlösung bereitstellen. Ist ärgerlich, aber ist so. Gut, und dann ist die Frage, könnten wir das unterstützen, indem wir hier auch so ein Send und ein Receive machen, aber eines, was sozusagen nur ist, was zwar blockiert, aber nur bis zu einer bestimmten Zeit und dann ist Schluss. Ja, das wäre die Sache. Und dann dafür dient dann dieses diese Signatur wollten wir jetzt implementieren. Und das heißt, wir haben dann irgendwie einen, ich schlage vor, dass man dann hier so einen Timer setzen kann. Das ist diesen Set-Timer. Und dann kann man so ein Timed Receive machen und dann Timed Send. Okay. Und das Ganze implementieren wir. Da ist natürlich auch wieder dieses Ding, dass ich hier ein Open, sollte man vielleicht noch mehr ein weiteres Open hier reinmachen, dass man hier ein das da würden wir so ein Modul implementieren. Und was macht dieser Set-Timer? Der macht das Folgende, der erzeugt erst einmal irgendwie hier so einen neuen Channel und dann erzeugt es einen Thread und dieser Thread macht nichts anderes als eine Zeit lang warten und dann nachdem er genug gewartet hat, nimmt er diesen Channel-Akt, den wir da hergestellt haben, und versucht dort etwas zu empfangen. Und wenn er diese etwas empfangen hat, dann das ist die einzige Fähigkeit, die dieser Thread hat, erstmal nach einer bestimmten Zeit lang eine Kommunikation auf ACK auszuführen. Und das heißt, dieser Timer selber wird dann, wenn der, nachdem er diesen Server-Thread erzeugt hat, versucht, auf diesem Kanal ACK etwas zu senden. Und wenn der Delay abgelaufen ist, dann wird er auch etwas empfangen. Und ich möchte Sie darauf hinweisen, was wir hieran sehen wollen, oder was ist, dass erstmal diese ganzen grünen Zeug weg, dass es hier hinten nur ein Send ist und dass deshalb und nicht ein Sync umenrum. Das heißt, dieser Set-Timer T, der liefert ein Event zurück. Okay? Der liefert ein Event zurück und dieses Event, auf das kann ich synchronisieren. Und dann ist es so, dass wenn ich auf dieses Event synchronisiere, dann passiert dann, wenn dieses Event ausgewählt wird oder eintritt, dann liefert das irgendwie Unit zurück, aber ist dann halt eingetreten. Und dann weiß ich, die entsprechende Zeit ist verstrichen. Dieses Set-Timer, das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, eine Hilfsfunktion, um nach einer bestimmten Zeit ein Event zu erzeugen. Und das werde ich jetzt einsetzen, um die Sachen zu implementieren, die uns besonders interessieren, nämlich so ein Timed Send und ein Timed Receive. Ja, und was machen wir jetzt bei diesem Timed Receive? Naja, dann ist jetzt die Vorstellung ist, wir warten konkurrierend auf das Eintreten von einem von zwei Events. Nämlich einmal das Event, dass tatsächlich etwas auf diesem Kanal gesendet wurde, oder das Event, dass der Timer abgelaufen ist. Ja, in dem Falle, dass der Timer abgelaufen ist, dann haben wir ja keinen Wert bekommen, dann geben wir None zurück. Und in dem Falle, dass das tatsächlich vor Ablauf der Zeit jemand etwas geschickt hat, naja, dann haben wir einen Wert und das geben wir dann in diesem Sum zurück. Das heißt, wir kriegen, dass diesen Timed Receive kommt als Antwort eben nicht ein Wert raus, sondern ein optionaler Wert. Ich glaube, das haben wir hier auch hier sehen Sie das hier, das hatte ich nicht kommentiert, aber das hätte ich sagen sollen. Das Ergebnis von diesem Timed Receive ist nicht ein Strich A Event, sondern ein Strich A Option Event. Ja, wenn ich darauf synchronisiere, kriege ich entweder einen Wert oder ich kriege nichts. Und jetzt haben Sie das Prinzip schon verstanden. Das machen wir jetzt bei dem Senden genauso. Diesen Timed Send. Hier. Da haben wir zusätzlich noch diese Zeit T. Wieder haben wir, erzeugen wir hier zwei Events, zwischen denen wir dann auswählen. Das eine ist das Sende-Event auf dem Kanal und das andere ist das Timer-Event. Und je nachdem, was schneller ist, das wird dann zum Ergebnis führen. Also nehmen wir an, dass das Sende-Event schneller war, dann kriegen wir in dem Falle, dass man hier, das habe ich hier A hingeschrieben, das A wird aber gar nicht gebraucht. Ich könnte hier auch ein Unit hinschreiben, also so ein Klammer auf, Klammer zu, weil das Sende-Event liefert ja nichts zurück. Liefert dieses Unit zurück, das ist ja auch nicht nichts, aber es ist irgendwie spektakulärer Wert. Und den, wenn ich den zurückgekriegt habe, dann liefere ich einen Option-Wert zurück. Um da natürlich dieses Sum zu, dann liefere ich dieses Sum-Unit zurück und dieses Sum zeigt dann dem Aufrufenden an, dem aufrufenden Thread an, dass das Senden geklappt hat. Und in dem Falle, wo das Timer-Event zuerst war, dann hat das Senden nicht geklappt und dann liefere ich None zurück. Ja, und auf jeden Fall ist dann der Thread, weil er auf zwei Events gleichzeitig wartet und den eher eintretenden benutzt, hab ich somit sichergestellt, dass der Thread, der dieses Timed Send oder dieses Timed Receive ein Sync drauf macht, haben wir sichergestellt, dass niemand länger blockiert wird als dieser angegebene Delay Time. Okay? Kann man das Prinzip verstehen? Und auch wie, auf welche Weise wir hier einen, das Beenden herbeiführen. Weil sonst hätte man ja auch gedacht, ich blockiere, oh Gott, und dann bin ich blockiert. Und mit so einer Art von Synchronisation, ja, mit so Primitiven kann ich gar nichts machen, weil ich ständig immer blockiere, in eine Blockade reinlaufe. Weil woher weiß ich denn, dass ein Thread irgendwas schicken wird? Dann habe ich hier so diese Möglichkeit, das nur befristet zu tun. Okay? Was soll ich Ihnen erklären? Die Set Timer. Das Set Timer, das ist die Hilfsfunktion, die wir hier immer verwenden und die liefert ein Event zurück. Das, also wenn Sie drauf synchronisieren, spätestens nach Zeit, also nach irgendeiner vorgegebenen Zeit, so groß wie halt dieser Timer gesetzt ist, nach dieser Zeit T eintritt. Und bis dahin nicht eintritt. Ja, und wie macht er das? Indem nämlich ein Server-Thread aufgesetzt wird, es gibt diese Funktion Delay, und diese Funktion Delay blockiert irgendwie, die lässt Zeit verstreichen und läuft dann weiter. An sich wäre dieses Delay eigentlich so etwas Ähnliches wie dieser Set-Timer, nur liefert das Delay kein Event zurück. Und wir brauchen ein Event, das nach dieser bestimmten Zeit eintritt. Und deswegen machen wir das hier mit diesem Server. Ja? Und dann wartet der Server und danach macht er einfach ein Receive auf dem Kanal und derjenige, der den Timer gesetzt hat, dieser Thread, der schickt etwas auf diesem Kanal. Und dann ist er natürlich blockiert, so lange, bis jemand willens ist, da einen Receive zu machen. Und das Receive findet statt nach dem Delay T. Und dann ist der Server-Thread und derjenige, der den Timer gestartet hat, die machen dann ihren Handshake und der Server-Thread beendet sich. In diesem Fall ist es kein unendlich laufender Thread, sondern der ist nur sozusagen einmal da, um nach dem, wie ein Wecker, der einmal abläuft und fertig. Und dann ist auch der den Timer gesetzt hat, zu Ende. Aber wie gesagt, hier an dieser Stelle, das ist das Entscheidende, fehlt das Sync. Das heißt, hier wird nur ein Event zurückgegeben ich muss ein Sync drauf machen, um die Sache zu beenden oder in Gang zu setzen, beziehungsweise, das ist auch noch wichtig, der Server-Thread läuft sofort los, sobald dieser Set-Timer gestartet wird. Das heißt, wenn ich einmal in meinem Leben einen Set-Timer mache und 20 Minuten später dann irgendwie auf dieses Ding synchronisiere, dann ist natürlich schlecht, weil dann ist der Timer längst abgelaufen. Aber deswegen wird ja hier in beiden Operationen der Timer immer in dem Moment gestartet, wo ich mit diesem Receive anfange. Ja, deswegen fängt erst in diesem Moment der Timer an zu laufen. Jetzt Ihre Frage. Was ist der Unterschied zwischen Choose und Select? Und wir wollen hier ein Event haben. Wir wollen hier das normale Interface für bei Event gibt uns auch ein Receive an die Hand und ein Send an die Hand und nicht ein synchronisiertes wir wollen hier einfach flexibler sein. Man kann immer noch ein Sync davor machen und dann hat man das Gleiche. Aber ich wollte nicht das Sync in die Funktion selbst reinbauen. Ja? Damit einfach die Programmiererin die Freiheit hat, Sync zu machen oder eben nur weiter kompliziertere Events aufzubauen. Ja? Weitere Fragen? Okay, vielleicht das ist hier sozusagen nur eine kleine Episode oder Anekdote, ist nicht so viel zu sagen. Die Frage ist, das ist immer eine Frage, wenn wir eine Programmiersprache haben, die Exceptions hat und Threads. Wie passen die zusammen? Weil was macht eine Exception, die nicht gefangen wird? Ja, bricht die das Programm ab oder bricht die den Thread ab? Sozusagen, wie weit wird eine Exception propagiert? Das ist eine fundamentale Frage, die der Sprachdesigner irgendwie entscheiden muss. Und hier ist das so, dass die Sache, eine Exception wird immer nur propagiert innerhalb des gegenwärtigen Threads. Das sieht man hier in diesem Beispiel. Ich habe hier eine Funktion gemacht, die macht nichts anderes als eine Exception zu werfen und damit dieses Print-String überhaupt nicht auszuführen. Ja? Und dann wird hier dieses Main erzeugt dann einen Thread, dass diese Funktion Thread ausführt und dann eben zum Beispiel 0 durch 0 teilt, ja? Und dann ein bisschen wartet. Also dann, nachdem dieser Thread erzeugt ist, wartet dieses Main ein wenig und schreibt dann selber irgendwie etwas auf die Standardausgabe. Und wenn man das laufen lässt, dann passiert eben das Folgende. Man kriegt erstmal die Mitteilung, dass da eine Uncaught Exception war. Und zwar in diesem Thread 1. Aber das heißt nichts. Das Programm selber läuft weiter. Wenn mein Main also da nachher noch irgendwas total anderes macht und irgendwie lange läuft und über die Welt philosophiert, dann kann das Main das immer machen. Das wird nicht beeinflusst davon, dass der Thread 1 gestorben ist. Ja? Deswegen hier ist es in diesem kleinen Programm kenntlich daran, dass die Ausgabe, die Main später machen wird, die wird einfach noch gemacht. Ja? Also das heißt, das eine, wenn Sie so wollen, vielleicht ist es eine gute Nachricht. Chaos, was in einem Thread passiert, beeinflusst die anderen Threads nicht. Aber das heißt andererseits auch, wenn Sie eine Exception in einem Thread erwarten, dann ist der richtige Ort, diese Exception zu handeln, natürlich nur innerhalb des Threads und nicht außerhalb. Weil da kommt die Exception überhaupt nie hin. Das heißt, da können Sie gar nichts fangen. Ja? Wie sieht das? Dann gibt es noch eine andere Situation, die auftreten kann, und das ist, Sie haben nicht in ein Sie haben irgendwie in dieser Wrapper-Funktion Sie haben in dieser Wrapper-Funktion einen erzeugen Sie eine Exception. Und ist die Frage, wird das auf was passiert hier? Und dann ist hier die Sache, man könnte sich können wir uns das Ganze hier anschauen, ich habe hier einen Try-Block aufgemacht, In diesem Treiblock findet ein Sync statt auf ein Event. Das Event ist dieses hier, dieses Timer-Event, der Einfachheit halber, weil wir haben jetzt gerade Timer-Events und dann brauche ich jetzt hier nicht, da brauche ich mir jetzt nicht irgendwie komplizierte Programme auszudenken, sondern dann kann ich das einfach benutzen und das ist dann ein so ein Ding, was nach einer Sekunde tritt das Event ein und durch dieses Sync und dann wird anschließend dieses 1 geteilt durch 0 gemacht, was eine Exception starten würde. Und jetzt könnte ich dann hier außerhalb, das ist also in dem Treiblock findet das statt, und dann könnte ich dann hier eben versuchen, diese Exception zu fangen und dann anschließend, wenn ich wenn das erfolgreich wäre, dann würde ich anschließend diesen äußerst informativen Satz auf die Ausgabe schreiben. Aber das findet nicht statt, denn tatsächlich sind Exceptions, die in diesem Wrap stattfinden, sind gewissermaßen außerhalb des normalen, die sprengen irgendwie diesen Rahmen, die finden außerhalb statt. Ja, das heißt, die müssen auch hier in dieser Wrapper-Funktion selbst gehandelt werden. An dieser Stelle hier jedenfalls, da fliegt die Exception vorbei und beendet den Thread. Okay, das ist so eine kleine Sache, die man bedenken sollte. Und das liegt eben daran, dass diese Wrapper-Funktionen, die sind irgendwie, Sie erinnern sich, die konnten wir einsetzen, um relativ komplexe Eventbäume aufzubauen, die dann zu irgendeinem Zeitpunkt ausgeführt werden. Und das ist auf irgendeine Art, das Scoping ist letztendlich ein anderes als das statische Scoping, das wir in dem OCaml-Programm selbst vorfinden. Und deshalb werden die Exceptions da nicht über diese Wrapper-Funktion hinaus propagiert. Okay, das war sozusagen noch etwas und dann sozusagen eine kleine technische Bemerkung, die wir jetzt einfach so hinnehmen und wir beachten sollten, wenn wir damit programmieren, mit diesen beiden Konzepten, weil das ist, ja, ist jetzt auch wieder ein bisschen philosophisch, aber ist ja auch die allerletzte Stunde, das ist, wenn Sie eine Programmiersprache designen, dann haben Sie natürlich viele Ingredienzien, die könnten Sie alle in einen Topf werfen und dreimal umrühren, das ist gut, aber die müssen irgendwie zusammenpassen. Und das Zusammenspiel verschiedener Konzepte, die nichts miteinander zu tun haben, das ist die heikle Sache und an der gibt es gelegentlich auch Designfehler in Programmiersprachen. Zum Beispiel, so gibt es auch in Java solche Designfehler, über die man sich jedes Mal wieder ärgert, weil da die Ingredienzien irgendwie ohne Sinn und Verstand zusammengefügt wurden. Aber eins von diesen Dingen, was mich jedes Mal wieder ärgert, ist dass Java nicht in der Lage ist, Templates und Arrays auf vernünftige Weise zusammenzubringen. Das ist irgendwie absurd, dass das nicht funktioniert. Okay, aber das sozusagen nur am Rande. Schauen wir uns noch etwas anderes an. Also wir haben dieses Timed-Ding ist sicherlich etwas, was wir vorfinden in der Welt und was man jetzt hier also auch mit dieser kleinen Bibliothek sich in wenigen Zeilen zusammenstricken kann. Ein anderes ist gepufferte Kommunikation. Das heißt, es ist jetzt wieder eine andere, wenn Sie so wollen, Aufweichung oder sagen wir mal etwas, was man Konzepte, die man in zum Beispiel in POSIX Threads oder sowas findet. Und das ist, in vielen solchen Bibliotheken ist es so, dass nicht das Senden Fire and Forget ist und nur das Receive möglicherweise blockiert. Ja, also das heißt, warum sollte ich warten, bis jemand meine Nachricht huldvoll entgegennimmt? Ich schicke sie einfach und wenn dann später jemand da lauscht, dann kriegt er die Nachricht. Ja? Und jetzt könnte es natürlich sein, dass ich mehrere Nachrichten schicke, oder nicht nur ich, sondern andere Leute, und der Empfänger ist verzogen oder der ist im Urlaub und kommt dann später und schaut sich die Nachrichten alle an. Ich muss also die Nachrichten dann puffern. Wenn das nicht eine 1-zu-1-Beziehung zwischen Senden und Empfangen ist, dann muss ich puffern. Und das wäre also das Thema jetzt hier. Wie kann ich so einen gepufferten Kanal machen? Und so ein gepufferter Kanal, zumindest in meinem Verständnis, ist das eine Mailbox. Ja? Und in dieser Mailbox kann ich jetzt hier der Einfachheit halber alle Dinge, nicht nur Briefe reingeben, sondern alles, was irgendein Typ hat. Also insbesondere von diesem, eine Mailbox ist vom Typ, enthält Dinge vom Typ Strich A. Also immer nur dieselben Dinge. Immer nur Hassmails zum Beispiel. Das wäre so ein Ding. Okay? Und das heißt wieder, ja, ist jetzt mittlerweile schon langweilig, wir gehen sozusagen immer gleich vor. Hier haben wir unsere Signatur und die versuchen wir dann zu implementieren. Und das heißt, da haben wir eine Strich A, M-Box. Wir können eine neue Mailbox machen. Wir können senden und wir können receive machen. Und Sie sehen, send liefert direkt Unit zurück und receive liefert ein Event zurück. Ja, weil das ist ja so, ich könnte dann, das Receive ist möglicherweise blockierend, ich könnte dann da ein Sync drauf machen und dann bin ich blockiert, bis die Nachricht da ist. Ja? Okay, also hier schauen wir uns an, wie wir das, wie wir diese Mailbox machen. Und Sie sehen hier, da sind da immer schön die Opens hineingeschrieben. Also diesen Code habe ich tatsächlich implementiert und deshalb nur hier reinkopiert und der wird hoffentlich funktionieren. Okay. Dann, ja, was machen wir? Also der Typ, was ist der Mailbox-Typ? Ich habe jetzt hier, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, wie man das implementieren kann. Hier habe ich das jetzt mal mit zwei Kanälen implementiert. Einen Kanal, um irgendetwas zu schicken und einen Kanal, etwas daraus zu lesen. Und in diesem Falle ist es ja so, wenn das Senden immer erfolgreich ist, sofort, nicht blockierend, wie können wir das erreichen? Und das ist Fragen, ich meine, das ist jetzt eine mehr rhetorische Frage, weil Sie werden natürlich sofort sagen, wir setzen da einen Server-Thread hin, der immer zu allem bereit ist. Ja, und der immer sofort antwortet. Und wenn, das heißt, wenn ich sende, dann schicke ich nicht in Wirklichkeit in die Mailbox, sondern zu dem Mailbox, Server oder Dämon oder was weiß ich, der dann die Nachricht entgegennimmt und in einer irgendwie verwaltet. Und die Frage ist, wie verwaltet er? Jetzt sehen Sie hier oben Open Queue. Also ich würde das dann einfach so machen, der hat eine Queue, in die er das reinschreibt. Und dann kann er, da hebt der Server-Thread die auf und wenn der Empfänger nachfragt, dann wird der Server-Thread aus der Queue die Sachen schicken. Okay, das ist die Idee. Das heißt, senden ist dann, jetzt schauen wir uns an, wie das Senden funktioniert. Da habe ich diesen In-Channel und diesen Out-Channel und diesen Send geht in die Mailbox, deswegen schicke ich einfach auf diesem In-Channel den Wert, den ich übermitteln möchte. Ja, und ich mache sofort ein Sync drauf. Und natürlich ist es blockierend, ja, aber weil der Server-Thread sozusagen unentwegt aktiv ist, wird er sofort reagieren und hoffentlich uns nicht lange blockieren. Und das Receive ist dann auch ganz leicht. Dann mache ich ein Receive an diesem Out-Channel. Und das ist jetzt, hier ist kein Sync. Das heißt, wir haben ja gesagt, das Receive ist möglicherweise blockierend, nämlich dann, wenn die Mailbox leer ist. Und deshalb könnte ich hier möglicherweise ein Event, also wenn ich das nicht, ich lasse das Sync hier explizit weg, damit ich hier auch mit dem Event rechnen kann. Und ein Wrapper drumherum machen kann oder was weiß ich. Ja? Und jetzt die ganze Logik mit dem Server-Thread und so, die realisieren wir wieder, wie in allen diesen entsprechenden Beispielen, wo wir ein Server-Thread hatten, in dem Moment, wenn wir eine neue Mailbox anlegen. Okay? Das heißt, wenn wir eine neue, was machen wir dann? Wenn wir eine neue Mailbox anlegen, nach außen hin, das Interface oder das, was nach außen sichtbar ist, sind die beiden Kanäle. Das heißt, die müssen wir erstmal herstellen. Das passiert irgendwie hier. Und dann Dann gibt es so ein, dann werden wir einen Serverswert implementieren. Das ist jetzt mal hier passiert. Das schauen wir uns gleich noch an. Die nächste Aktion anschließend ist, dass wir diesen Serverswert starten und dann die beiden Kanäle zurückliefern. Und Sie sehen hier, den Serverswert starte ich mit einer leeren Queue. Weil der muss ja irgendwie eine, der benötigt ja eine Datenstruktur, in die er die eingehenden Nachrichten, in der er die eingehenden Nachrichten sammeln kann. Und ich benutze hier eine Queue, damit halt diejenigen, die zuerst reinkommen, auch als erstes ausgegeben werden. Wobei zumindest meine Mailbox, zumindest so wie ich sie zeitlich ordne, immer andersrum ist. Ich schaue mir immer die letzten Nachrichten zuerst an und nicht die ersten zuletzt. Also ich schaue mir immer die letzten Nachrichten an. Also meine eigene Mailbox ist wie ein Stack organisiert und nicht wie eine Queue. Aber hier wollen wir mal das so machen. Oder habe ich jetzt jedenfalls mal gedacht. Ja? Okay, und jetzt, das ist irgendwie nicht so sonderlich verwunderlich, oder? Das heißt, wir müssen uns jetzt einfach nur diesen Server-Ding anschauen und gucken, wie wir das realisieren können. Okay, das ist eine rekursive Funktion, das wundert uns jetzt nicht, weil der muss immer wieder jederzeit bereit sein, eine Nachricht zu empfangen oder eine Nachricht rauszurücken, wenn jemand nach dem Inhalt der Mailbox fragt. Ja? Okay, jetzt hier habe ich das Folgendes gemacht. Ich fragte mich, also wenn die Queue leer ist, dann kann er ja eigentlich nur, Nachrichten empfangen und reagiert nicht auf Receive Events, weil er kann ja da keine Nachricht schicken. Ja, das heißt in dem Fall sollte ich vielleicht irgendwie der Reihe nach von innen nach außen das lesen. In dem Fall ist der Server Thread nimmt schaut sich den In-Channel an und nimmt ein Element daraus entgegen mit diesem Sync. Ja, WART ist also blockiert, der Server-Thread ist blockiert, solange bis jemand etwas hineintun möchte in diese Mailbox. Und dann den Wert, den er hat, den schreibt ihr dann in diese Queue rein. Das liefert ihm eine neue Queue zurück und das ist der neue Zustand des Servers, das heißt, und dann ruft sich deshalb der Server selbst wieder auf mit dieser neuen Queue. Okay? Das war sozusagen der einfache Fall. Ich habe keine Nachrichten, es ist nichts da, alles ist leer und ich warte auf das erste Event. Und das erste Event, was eben eintreten kann, ist ein Senden von dem Benutzer und ich muss deshalb Receive machen. Okay, wenn es jetzt nicht so eindeutig, wenn das nicht in dieser Situation ist, sondern es ist schon was in der Queue drin, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Nämlich entweder jemand möchte möchte in diese Mailbox reinschauen oder jemand möchte was reinschicken. Und deswegen, da ich nicht weiß, welches von diesen beiden Ereignissen eher eintritt, mache ich so ein Select zwischen zwei Ereignissen. Und wohlbemerkt Select, weil ich das eine wie das andere der Server-Thread macht erst weiter, wenn das Event eingetreten ist. Okay? Und was macht er? Also das gibt es zwei Möglichkeiten. Hier entweder es kommt etwas im In-Channel rein oder es kommt etwas oder jemand möchte ein Receive auf den Out-Channel machen. Und schauen wir uns das erste zuerst an. Es kommt im In-Channel etwas an, dann ist es ein Wert und den schreibe ich füge ich zu meiner Queue hinzu und rufe dann Surf endrekursiv wieder auf und damit bin ich dann sofort wieder bereit, auf das nächste Event zu reagieren. Okay? Und wenn das nicht so richtig geklappt hat, dann, oder was heißt nicht geklappt hat, und wenn stattdessen Das erste, ein Receive-Ereignis ankommt, wenn Sie so wollen, auf diesem Out-Channel. Dann entnehme ich das erste Element aus der Queue. Na? Hier entnehme ich das erste Element aus der Queue. Ich weiß, es gibt es. Und zwar deshalb weiß ich, dass es das gibt, weil die Queue nicht leer ist. Ja, da kann ich also das erste Element entnehmen und das schicke ich auf diesem Out-Channel. Und das Senden liefert mir ein Unit zurück und mit diesem Wrap gebe ich jetzt an, was ich dann mache, wenn dieses Unit da ist. Nämlich dann muss ich dieses erste Element, was ich aus der Queue entnommen habe, wirklich aus der Queue raustun. Und dann, das heißt, ich brauche jetzt die Queue ohne das erste Element. Und das liefert mir, da gab es ja diese Funktion dequeue, die wir implementiert hatten, die lieferte optional das erste Element und dann die Queue zurück ohne das erste Element. Und dann rufe ich das Serve mit diesem Rest der Queue wieder auf. Wobei ich jetzt hier insofern noch ein wenig geschummelt habe, als ich Ihnen nicht verraten habe, wie ich aus einer Queue, die nicht leer ist, das erste Element entnehme. Aber das ist eine kleine Programmieraufgabe, die Sie jetzt einfach mal so, die Sie hinzufügen können zu der Queue-Implementierung, die ich Ihnen hier auf den Folien präsentiert habe. Okay? Also es ist nicht einfach das dequeue aufzurufen und dann die erste Komponente zu nehmen, weil die erste Komponente von diesem dequeue-Paar ein Option-Wert ist. Und außerdem, wenn ich das dequeue aufrufe, diese zweite Komponente ist ja dann eine neue Queue. Ich will aber die alte haben. Okay. Gut, also das wäre diese Mailbox und dann eben nochmal, das war dieser Server-Thread, der parallel auf diese zwei Weisen reagiert, auf Events reagieren kann und eben in beiden Fällen jeweils endrekursiv sich selbst wieder aufruft. Die Funktion Serve ruft sich immer endrekursiv wieder auf. Hier sind diese. Das heißt, das ist ein Thread, der, wenn wir ihn einmal gestartet haben, immer weiterläuft und immer weiter auf diese Mailbox diese Mailbox bedient. Wenn wir statt was? Ja, dann müsste ich zumindest, wenn Sie hier dieses First, wenn Sie da dequeue, dann müssen Sie aus diesem Paar natürlich dann das erste Element heraus basteln und außerdem sich überlegen, was Sie mit dem, was Sie, wie Sie, also das müssen Sie halt herausfiltern. Option. Der Typ von dem dequeue ist ein Paar von Strich A Option und Strich A Channel. Ja? Also zumindest in meiner Implementierung ist der Typ von dequeue Queue ist Strich A Q-A-Option -A-Q. Ja, Sie müssen dann einfach dieses erste, natürlich hier aus diesem Option-Ding, dann das -A-Element heraustun und müssen halt sozusagen überlegen, wie Sie damit umgehen. Ja, natürlich können Sie das stimmt schon, Sie können auch das DQ benutzen, um um das erste Element zu machen. Sie müssen dann halt, dürfen halt nicht das neue Queue dann benutzen, sondern müssen das alte Queue weiter benutzen. Ja. Okay. Gut, das war die Mailbox. Gibt es irgendwelche Fragen zur Mailbox? Auf welcher? 406? Ah, also Sie fragen, ich wiederhole es, damit es hier irgendwie notiert wird, wo kann man die Exception fangen in diesem Beispiel, wenn die nur in der Wrapper-Funktion gefangen werden kann. Also das heißt hier in diesem Falle, wir haben hier dieses Wrap. Na, wir haben hier dieses Wrap. Wir haben hier, das ist die Wrapper-Funktion, die ich meine. Und hier an dieser Stelle wird die Exception produziert und Sie können im Prinzip innerhalb dieses Rumpfes, also sozusagen um und rum, hier an dieser Stelle müssen Sie den Händler machen. Da müsste man hinschreiben, try 1 durch 0 with und dann irgendwas. Schau ich mal, ob hier, jetzt bin ich hier wieder voll in Fahrt und ignoriere alles, was Sie hier möglicherweise da reinschreiben. Nee, da steht nichts. Okay. Ja? Ja, also dieses Wrap hier, das können Sie sich sozusagen vorstellen, das hier ist wie eine Art Black Box. Da können Sie ja nicht rein, da können Sie auch nichts fangen. Und das ist das Event, das Ihnen, ja, das der Startpunkt ist für die Ausführung. Und die Sache, wo Sie die Exceptions drinnen behandeln müssen, ist dann halt innerhalb von diesem Ding hier, und das ist tatsächlich, also hier in diesem Falle wäre das innerhalb des Rumpfs. Okay. Gut, dann gibt es sozusagen als allerletztes, wir sind sozusagen, als allerletztes wäre dann noch diese Sache mit den Multicasts. Das heißt, ich möchte nicht nur, ich schicke etwas in die Welt hinaus. So, wir hatten eine Zeit lang, hatten wir dieses Teleteaching-Tool auch so gemacht, dass wir dass Studierende auch zu Hause sich einloggen konnten und dann der Vorlesung folgen konnten. Ist aber problematisch, weil man einen Multicast machen muss. Und entweder man macht einen Multicast, was zumindest in normalen Implementierungen dazu führt, dass man die ganze Welt mit Nachrichten flutet und die ist darüber nicht glücklich. Und die RBG ist auch nicht glücklich, wenn man das macht. Ich glaube, deswegen ist es abgeschaltet. Und daraufhin musste man das so machen, dass man individuell Sessions, die Studierenden mussten sich anmelden, um implizite jeder einen eigenen Session Key oder was zu kriegen, um dann eine direkte Verbindung zu den TTT-Server herzustellen. Und das haben wir irgendwann mal dann wieder abgestellt. Also hier implementieren wir jetzt sozusagen an der RBG vorbei ein Multicast, aber natürlich nur zwischen den Threads, die hier eine Rolle spielen. Also was ist das? Ein Multicast-Ding sieht so aus. Es gibt Klienten, die können abonnieren, die können einen Channel abonnieren, die melden sich also an. An diesem Multicast-Channel hier, ich möchte daran teilnehmen, und dann schickt der das Send, bedient dann alle, die sich registriert haben. Also das heißt, ich erzeuge mir zwei Typen. Das eine ist eben ein Multicast-Channel, ein M-Channel, und außerdem ein Port. Und dann gibt es eine Funktion, die heißt, also vielleicht fange ich erstmal mit der hier an, ein New M-Channel, das liefert mir einen neuen Multicast-Channel. Und dann kann ich mit Hilfe eines Multicast-Channels kann ich einen neuen Port herstellen, mit dieser Funktion New Port. Und das ist die Art und Weise, wie ich mich an so einem Multicast-Channel registriere. So ähnlich wie ein Student an einem TTT-Server. Okay, dann habe ich also so einen Port und dann gibt es das Senden, das ist dieses Multicast, da schicke ich von einem, also hier, die, dann schicke ich auf einem Multicast-Channel einen Wert und das ist dann sofort erfolgreich. Und ein Receive, das nimmt dann einen Port her und liefert ein Event. Also natürlich ist es so, dass ich mir vorstelle, es können viele Nachrichten über diesen Multicast gesendet werden, die sammeln sich dann an meinem Port an und ich kann dann der Reihe nach die abholen dort in meinem Port. Ja, also dieses Multicast ist deshalb eine nicht blockierende Operation, die auf irgendeine Art und Weise, kann man sich vorstellen, über alle diese registrierten, alle registrierten Ports bedient. Und wieder stellen wir uns, oder stelle ich mir zumindest vor, dass hinter diesem Multicast-Channel ein Server steht, der mir die ganze Arbeit abnimmt. Also was muss der Server machen? Der muss also zumindest der muss die Liste der Ports haben, an die er die Nachrichten verteilen muss. Und also diese Liste muss er haben. Und außerdem wenn ein Senden erfolgt, muss er diese Senden durchführen und er muss diese Ports bedienen. Und außerdem, wenn ein neuer Request kommt, hier, ich möchte mich auch noch da abonnieren, diese Nachrichten, dann muss er also einen neuen Port in die Liste einfügen. Okay? So, das wären die Funktionalitäten, die man da von diesem Server erwartet. Und ist meine Vorstellung, ein Port ist nichts anderes als eine Mailbox. Und das heißt, ich implementiere da gar nichts neu, sondern nehme diese Mailbox-Implementierung, die wir schon haben. Ja, deswegen habe ich hier dieses Modul M, das einfach eine Mailbox ist, und da benutze ich das Ding wie eine Blackbox. Ich meine, eine Mailbox hatten wir auf irgendeine Weise implementiert, aber die Implementierung interessiert mich gar nicht mehr. Ich benutze die einfach. Ja? Okay, und dann ein M-Channel ist jetzt, ja, das eine, er muss diese Requests für einen Port oder ein Request für das Senden, könnten wir wieder so einen Typ anlegen mit zwei Konstruktoren, um diese beiden Sachen zu unterscheiden, oder wir nehmen hier einfach zwei Channels, eins, auf dem ich einen, wenn ich einen neuer Port registrieren möchte, dann schicke ich einfach auf diesem Channel diesen Port und der wird dann einfach benutzt, beziehungsweise wenn ich einen Multicast auf diesem Channel machen möchte, dann benutze ich diesen ersten Channel. Okay? Und das ist dieses und jetzt kann ich dann versuchen wir uns erst einmal zu überlegen hier, was passiert, wenn ich einen neuen Port haben möchte. Was passiert, wenn ich einen neuen Port haben möchte? Das ist dieses hier. Dann würde ich also einfach auf diesem zweiten Kanal, auf der zweiten Komponente des Channels, des M-Channels, würde ich dann einfach die Mailbox schicken, die meinen Port darstellt. Ja? Also das heißt, ich erzeuge mir selbst eine neue Mailbox. Hier ist sie. Und die schicke ich auf diesen zweiten Kanal, warte, bis die angekommen ist. Das Sync wird hoffentlich nicht so lange dauern, weil da ja ein Server-Thread ist, der ständig bereit ist. Und danach liefert dieses New Port einen neuen Port zurückliefern, dann liefere ich einfach diese M-Box, die ich selber erzeugt habe, zurück. Ja, also insofern ist dieses New Port super simpel und auch dieses Multicast ist jetzt irgendwie, wenn wir uns erstmal, war da eine Frage? Dieses Multicast selber, wenn man sich mal darauf eingelassen hat, auf diese Art der Implementierung, dann ist dieses auch super simpel, weil das heißt ja einfach nur, ich schicke diese Nachricht, die ich per Multicast verschicken will, auf die erste auf dieser ersten Komponente meines Multicast-Channels. Ja, da passiert natürlich erstmal nichts. Ja, ich schreibe das in diesen Channel rein. Das heißt, da muss irgendjemand auf der anderen Seite sein von diesem Channel, von diesem ersten, der dann das entgegennimmt. Auch bei diesem Request, da muss irgendwie einer da sein, der das entgegennimmt. Und das ist dann hoffentlich der super intelligente Server-Thread, der die ganze Logik von meinem Multicast-Channel realisiert. Ja, also das war dieses Multicast selber. Jetzt dann die Frage ist, jetzt müsste ich auf dem Port, hatten wir gesagt, gibt es ein Receive, aber da müssen wir da jetzt was Neues implementieren. Nein, wir nehmen dann einfach das Receive von der Mailbox, weil ein Port ja gerade implementiert ist als Mailbox und dann können wir das Receive von dort auch benutzen. Ja? Okay, jetzt habe ich sozusagen alles Leichte implementiert. Jetzt bleiben sozusagen nur noch die, jetzt bleibt nur noch die Geschichte mit dem, das Anlegen eines Multicast-Channels beziehungsweise die Implementierung des Servers. Okay? Also das heißt, das New, das ist jetzt das eigentlich Spannende. Und also das Erste ist, nach außen hin exportieren wir den Channel, auf dem die Werte geschickt werden. Das ist dieser Send-Channel. Und außerdem diesen, den zweiten Channel, der, auf dem die Port-Requests geschickt werden. Das ist dieser zweite. Ja. Und dann spendiere ich mir jetzt hier noch eine Hilfsfunktion. Also ich möchte irgendwie ein X an einen Port senden, an einen einzelnen Port schicken. Dieser einzelne Port ist eine Mailbox, also schicke ich da einfach, rufe ich das Send der Mailbox auf. Und mit dieser Hilfsfunktion implementiere ich dann hier meinen Server-Thread, den ich dann hier starte mit einer leeren Liste von Ports. Am Anfang gibt es sozusagen keine Ports und dann liefere ich zurück mein Paar von Kanälen. Ja, also hier nochmal, das habe ich einfach so gesagt, aber das ist natürlich hier ein wichtiger Punkt. Der Server-Thread verwaltet die Liste der Ports, die registriert sind. Das heißt, am Anfang ist die leer. Und im Allgemeinen habe ich hier eine Liste. Das sind alle diejenigen, die möglicherweise von mir eine Nachricht haben wollen, an die ich das schicken muss. Okay, und jetzt ist die Frage, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die passieren, mit denen der Server-Thread umgehen muss. Entweder kommt ein neuer Request eine neue Registrierung für eines Ports. Das ist dieses Ding hier. Ja, dann das bemerke ich dadurch, dass ich auf dem Request Channel eine Nachricht kriege, nämlich eine Mbox. Die andere Möglichkeit ist, dass jemand auf dem Multicast-Channel einen Multicast machen möchte. Das heißt, da empfängt der Server-Thread eine Nachricht auf diesem Send-Channel. Und je nachdem, eines von beiden tritt hoffentlich ein und dann reagiert der Server-Thread und ruft sich anschließend selber auf wieder. Schauen wir mal uns den ersten Fall an. Dann mache ich den zweiten erstmal weg. Also jetzt kommt auf dem neuer Thread hat sich selbst eine Mailbox hergestellt und hat die auf diesem Channel REC geschickt. Und dann reagiert, wenn dieses Ereignis eintritt, dann reagiert der Server-Thread in der Weise. Er nimmt diesen Port entgegen. Hier ist der Hier ist der Port. Er nimmt ihn entgegen und fügt ihn zu der Liste der Ports hinzu und ruft dich selbst wieder auf. Super einfach. Ja? Okay, jetzt ist dann also Sie sehen, die Registrierung, da darf man zuerst, da muss ich mir irgendwas Kompliziertes ausdenken, aber es ist eigentlich gar nichts. Ich muss ja einfach nur den zu meiner Liste hinzufügen und dann mich selbst wieder aufrufen. Also super einfach. Und was passiert jetzt bei dem Senden, wenn jemand einen Multicast machen möchte, in dem und also auf diesem Send-Channel irgendwie so einen Wert draufgeschrieben hat, dann nimmt man den entgegen, das ist das X. Und was muss man dann damit machen? Ja, jetzt muss man alle Ports bedienen. Okay, das sind aber natürlich jetzt, das sind viele. Und das dauert natürlich lang. Also wenn ich 1 Million Ports da, ich habe so viele Followers, denen ich meine Nachrichten schicken muss, das dauert ja ewig. Dann ist ja der Serverthread irgendwie beschäftigt und kann gar nicht mehr auf andere Sachen reagieren. Das ist doof. Also das Versenden an die einzelnen Ports, das mache ich in einem eigenen Thread. Ja? Und deswegen erzeuge ich hier einen Thread, in dem Fall, der nichts anderes macht, als diese Nachricht X der Reihe nach an die Ports zu verschicken. Und das, wie kann er das tun? Da muss ich erst eine Funktion haben. Dieses Create braucht eine Funktion, das ist diese hier. Und ein Argument, das ist dieses hier. Also insgesamt, der erzeugte Thread, was führt er aus? Der führt aus Ether, Send Port X und Ports. Und was heißt das? Er iteriert über die Liste der Ports und führt für jede von diesen für diesen Ports diese Send Port X aus. Und Send Port X hatten wir gerade vorher gesagt, das ist gerade dieses Mailbox Send. Ja, und damit wird hier also einfach ein Thread erzeugt, der dann der Server-Thread erzeugt sozusagen einen Hilfsthread, der die eigentliche Arbeit tut, nämlich das Versenden der Nachricht an alle Klienten. Und dadurch ist der Server-Thread sofort anschließend wieder bereit, um auf Requests zu reagieren. Ja, das ist irgendwie bei reaktiven Programmen, also jetzt ist wieder ein klein bisschen philosophisch, wenn Sie meinetwegen auch eine Benutzeroberfläche machen, Ihre Oberfläche muss immer reaktiv sein, Sie müssen immer sofort, sobald ein Event kommt, müssen Sie in der Lage sein, darauf zu reagieren. Wenn die Reaktion lange Zeit dauert, dann sollten Sie sie auslagern in einen separat laufenden Thread. Und das passiert hier. Okay? Kann man jetzt die Logik hier verstehen. Und damit haben Sie auch so eine Art Multicast. Natürlich nicht ein freies, was die RBG hasst, das die gesamte Welt abdeckt, sondern nur so ein Multicast, was registrierte Kunden abdeckt. Und das ist ja auch etwas sinnvoller. Okay, gibt es hier eine Frage? Ja? Nein. Also es kann natürlich immer sein, aber ich würde sagen, sie ist richtig. Warum, was ist hier falsch an dieser Klammerung? Das Create nimmt eine Funktion und ein Argument und wendet die Funktion auf das Argument an. Das Create tut die gelbe Funktion auf dieses gelbe Argument anwenden. Ja? Weitere Fragen? Weitere falsche Klammern? Ist immer möglich. Okay, aber dann, das ist natürlich jetzt, kann man natürlich sagen, ist ja nett, aber wir sind natürlich anspruchsvoll. Und für uns ist das nicht wirklich das Richtige, weil hier können Ports nur hinzugefügt werden. Wir wollen aber, ich habe was abonniert und ich möchte das Abonnement interessiert mich irgendwann mal nicht mehr, ich möchte es kündigen. Und das heißt, ich möchte mich aus dieser Liste der Ports wieder entfernen. Im Prinzip könnte man das auch machen. Da müsste man allerdings ein bisschen anders organisieren. Also zum Beispiel auf diesem Request-Channel nicht einfach nur den Port schicken, sondern sozusagen da auch wieder Konstruktoren haben, wo man auch sagen kann, remove me oder so, was immer das heißen mag. Und dann wird man me aus dieser Liste der Ports entfernen. Wobei das natürlich eine nicht uninteressante Frage ist, wie identifiziere ich den Port, den ich entfernen möchte? Also das ist dann entweder, oder man könnte sich da auch vorstellen, dass man gewissermaßen, man könnte sich da also verschiedene Ideen entwickeln, wie man diese Ports identifiziert und das Entfernen eines Ports wieder möglich macht. Aber das, im Zweifelsfall können Sie sich das auch kurz überlegen. Das ist eine nicht ganz triviale Problematik. Okay, wenn wir jetzt hier noch ganz kurz sozusagen nicht nur die Implementierung uns anschauen, sondern auch mal kurz ausprobieren, wie man diesen Multicast benutzen könnte, dann wäre hier also ein super kleines Testprogramm. Wir legen hier erstmal nicht in schwarz, vielleicht in gelb, legen wir so einen Multicast-Channel an. Dann habe ich hier so eine Funktion ThreadE. Dieses ThreadE deshalb, damit ich irgendwie, das Thread ist hier nichts Spezielles, kein Schlüsselwort, sondern der Name einer Funktion. Damit, und hier an dieser Stelle erzeugen wir drei Threads. Thread 1, Thread 2, Thread 3. Warten ein bisschen, eine Sekunde. Dann machen wir ein Multicast. Nochmal ein Multicast. Und dann noch ein Multicast. Dann warten wir ein bisschen und dann ist die Sache zu Ende. Ja, also der Main Thread schickt etwas auf diesen Multicast Channel, so Wörter. Nicht irgendein Strich-A-Element, sondern hier in diesem Fall einfach Wörter. Und was macht jetzt der Thread I oder diese Funktion mit dem Argument I? Also die legt erstmal, ich meine natürlich auf dem Multicast Channel, wenn Sie da einfach was schicken und kein Port ist registriert, dann passiert ja gar nichts. Ja, dann wird da auch nichts geschickt. So, aber das heißt, diese Sache, deswegen dieses erste Delay, man muss erstmal an diesem Multicast-Channel was registriert haben, sonst lohnt sich das ja nicht, was zu schicken. Und dieser Thread I, der erzeugt einen neuen Port auf dem am Multicast-Channel, also registriert dieses P dort, um dann da Nachrichten zu empfangen. Und dann macht es das folgende, while true do, das heißt, es wartet, es macht so eine Schleife, und währenddessen, ist also nicht terminierend, und diese Schleife geht bis zu diesem dann, und währenddessen macht es das folgende, es versucht auf dieser Mailbox zu lesen, ein X, und dann schreibt es erstmal I, damit man weiß, wer da was empfangen hat, dann schreibt es einen Doppelpunkt, und dann schreibt es das, was es gelesen hat. Ja, also super langweilig. Ich glaube, dieses while true do done, das haben wir hier noch nicht gesehen, aber möglicherweise haben Sie es in den Übungen schon gesehen. Das ist einfach so eine endrekursive Schleife, die solange die Bedingung true ist, einfach das, was da dahinter kommt, ausführt. Das sollte dann irgendwie Unit-Typ haben und dann machen Sie das halt immer beliebig oft. So was Ähnliches wie ein Iter. Nur mit einer Bedingung. Okay, kann man einsehen, was da irgendwie so ungefähr intuitiv passiert. Und dann lässt man das laufen. Und wir haben drei Threads. Und dann wird dann hier aus irgendeinem Grund, sieht das zumindest bei mir, sah das so aus. 3, 2, 1. Und dann wird das, was da als Multicast geschickt wurde, ausgegeben. Und immer in dieser Reihenfolge. Und gut, das muss nicht notwendigerweise so die Reihenfolge immer gleich so sein, aber die war hier und 321 liegt daran, dass es ein Stack ist, dass die Ports, und das heißt derjenige, der als letzter seinen Port hat registrieren lassen, der ist oben und kriegt deshalb als erster seine Nachricht. Ja? Wenn man das in einer anderen Reihenfolge haben will, muss man dann eine Queue nehmen. Okay? Und damit, das ist jetzt tatsächlich jetzt endgültig das Ende. Ich hoffe, Sie haben jetzt hier gesehen, dass man kann, also auch, es gibt diese Threads-Bibliothek und mit diesen Events ist super eingeschränkt. Also man hat gerade nur diese synchrone Kommunikation und dieses Choose. Und da denkt man sich ja eigentlich, und dieses Create und das Join, und man denkt sich, ah, das ist ja gar nichts, damit kann ich ja gar nichts anfangen. Ich hoffe, Sie überzeugt zu haben, dass diese Primitive genauso ausdrucksstark sind, wie wenn Sie irgendwie eine pthread-Bibliothek haben mit 20 Funktionen. Ja, da schreiben Sie sich hier diese, Sie nehmen diese kleinen Dinger da von den Folien, oder wenn Sie nicht schon in der Standardbibliothek drin sind, ich bin mir aber nicht sicher, ob die da alle drin sind, und dann haben Sie alle die Funktionalitäten, die Sie haben möchten, auch zur Verfügung. Und der Nachteil, ich meine, das eine, man kann stolz sein, was weiß ich, weiß nicht, ob man stolz sein muss, aber man kann jedenfalls sagen, ja, das ist man kann alle die Synchronisationsprimitive von anderen Programmiersprachen kann man hier nachbauen. Das hat den Vorteil, dass man sich auf wenige Primitive beschränken kann, und wenn man eben zusammengesetzte, komplexere Dinge haben möchte, dann baut man sie sich zusammen. Hat natürlich, das ist der Vorteil, aber der Nachteil ist, dass, also der Vorteil ist, alles ist da. Der Nachteil ist, damit handelt man sich auch genau die Probleme ein, die man immer in diesem Zusammenhang hat. Wenn ich mit Logs arbeite, mit Semaphoren, mit viele Threads synchronisieren muss, dann kann ich mir blitzschnell Fehler einhandeln, weil wir mit unserem vielleicht Sie sind vielleicht, oder deswegen, naja, ich möchte jetzt nicht keine so generellen Aussagen machen, aber tendenziell gesehen kommen wir mit sequentiellen Programmen besser zurecht, und nebenläufige Programme können wir uns ganz schlecht vorstellen. Oder das heißt, da sind besondere Fähigkeiten zur Abstraktion gefordert, damit man sich das vorstellen kann. Oder Übung. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich dann immer wieder auch in dieser Vorlesung Sie jetzt noch einmal damit, ich will nicht sagen belästigt, aber sozusagen konfrontiert habe, weil ich denke, Nebenläufigkeit ist ein so wichtiges Konzept, und wir als Informatikerinnen und Informatiker müssen uns damit auskennen. Wir dürfen davor keine Angst haben, und das muss uns einfach zu einer zweiten Natur werden, weil das ein Alleinstellungsmerkmal ist. Es gibt so viele Dilettanten, die Programme schreiben und nichts verstehen. Und die sind Informatikerinnen und Informatiker, sie verstehen oder sie sollten verstehen, würde ich jetzt mal sagen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Es gibt auch, also als Werbung, es gibt natürlich es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch nebenläufige Programme zu debuggen. Es gibt von kommerziellen Herstellern Thread Checker, glaube ich, von Intel oder so, mit denen man so die Fehler in nebenläufigen Programmen finden können. So debuggen sind die nicht schlecht. Es gibt auch etwas systematischere Methoden, die dann in Richtung Model Checking, statische Analyse oder sonst etwas gehen, wo es hier an der TU ebenfalls Experten gibt, die sich damit beschäftigen. Und da können Sie, wenn Sie wollen, können Sie sich damit ebenfalls auseinandersetzen in Ihren Vertiefungsgebieten oder im Master. Das wäre es für diese Vorlesung. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich kann noch Fragen zur Klausur oder zur Vorlesung im Allgemeinen beantworten, wenn Sie irgendwelche haben. Was kommt dran? Alles. Was kommt nicht dran? Also es gibt hier noch ein paar Folien über Datalog. Das kommt garantiert nicht dran. Und ansonsten können Sie sich davon eine grobe Daumendingens, da die Sachen, die in den Übungen dran kamen, sind prinzipiell, die Übungsaufgaben sind, wenn Sie so wollen, gutes Trainingsmaterial für die Klausur. Ich weiß es nicht. Also meine Leute sagen mir, es gibt eigentlich nichts, was sie draufschreiben müssten, was ihnen helfen könnte, weil ich meine, wenn sie sozusagen die Syntax von OCaml draufschreiben, ist es völlig nutzlos. Wenn sie bisher nicht schon in OCaml programmiert haben, dann haben sie die Syntax, dann brauchen sie jetzt da nichts speziell ist und irgendwie, dass sie lange Listen von Bibliotheksfunktionen, was weiß ich, die genauen, was alles in der List, im List-Modul drin ist für Hilfsfunktionen. Ich glaube, das wird, wenn irgendwelche speziellen Funktionen gebraucht werden, die ungewöhnlich sind, dann wird man ihnen die geben. Sie können sozusagen sich noch einmal diese Big Step-Semantik oder solche Regeln, die wir haben, könnten Sie sich draufschreiben. Aber einige von diesen Regeln, also zumindest ich glaube, die Big Step-Semantik haben die immer auch in einem extra Blatt, dass Sie die nicht draufschreiben müssen. Also insofern weiß ich es nicht, aber es könnte sein, dass es Ihnen irgendwie hilft, etwas draufzuschreiben, was immer Sie mögen. Aber ich kann es, vielleicht das, wo Sie sich am unsichersten fühlen, dass Sie sowas draufschreiben. Ich weiß es nicht. Wie bitte? Naja, das war ja nicht, heute habe ich ja im Prinzip nichts Neues gemacht. Ich habe nur weitere Beispiele mit Ihnen versucht zu diskutieren, wie man gewisse Aufgaben mit Threads löst. Und da Threads vorkommen, ist es klausurrelevant. Ob Sie Module aus dem 4.06, aber wie wollen Sie die benutzen? Sie haben ja leider, ist ja so, dass wir leider noch nicht in der Lage sind, was irgendwie ein Trauerspiel ist, Klausuren zu machen, die am Rechner gemacht werden. Dann hätten Sie den Compiler zur Verfügung. Also wenn Sie, ich weiß nicht, ob Ihnen das helfen wird. Aber wenn Sie sozusagen sagen, diese Funktion gibt es in OCaml und jemand, uns ist eine Hilfsfunktion, die Sie brauchen, aber meistens wird man ja von Ihnen, Sie bitten, irgendetwas zu implementieren. Und wenn Sie sagen, ah, das implementiere ich nicht, das ist ja in 4.06 vorhanden, dann ist das wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob das dann ausreicht. Ja. Also ich habe die letzte Klausur noch nicht gesehen, aber typischerweise gibt es eben aus allen Bereichen, die wir betrachtet haben, Fragen. Also es gibt sicherlich irgendwas zur Nebenläufigkeit, es gibt sicherlich irgendwas zu diesen Modulen, Funktoren, irgendwie sowas. Es gibt sicherlich irgendwie einfach so normale Programmieraufgaben und es gibt sicherlich dann von diesen, also es sind ja die Themen und sicherlich auch zu diesem imperativen Weilsprache diese Art von Beweisen und zu den anderen. Also es sind einfach alle Gebiete und dann, also vermutlich wird man, ob man bestehen kann, alleine mit Programmierung, wenn man da, möglicherweise ist das möglich, weiß ich nicht, möchte aber keine Garantie geben, dann muss man da aber 100% haben. Ist also keine gute Strategie, sozusagen sich nur darauf zu konzentrieren. Und zu sagen, ah, ich vergesse das OCaml-Zeug und konzentriere mich nur auf die Beweise, könnte auch knapp werden und vor allen Dingen, da macht man oft Fehler. Also es ist keine gute Strategie, irgendwie ein Gebiet total auszublenden, weil man dann die Möglichkeit, dort Punkte zu machen, sich verbaut. Oh. Ich kann Ihnen sagen, dass alle diese Sachen vorkommen werden, aber wie, in welcher Gewichtung, da möchte ich jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer geben. Vor allen Dingen liegt es ja daran, es gibt vielleicht dann zu jedem eine Aufgabe, aber dann hängt es davon ab, wie schwer die ist. Und dann könnte es sein, dass es mal für die eine mehr Punkte gibt und für andere die ein bisschen weniger. Und dann sagen sie nachher, aber der Seidel hat gesagt, in der Vorlesung sind ja nur so. Und dann stimmt es dann wieder nicht. Das wäre natürlich super blöd. Also da möchte ich nicht so ganz genau die Gewichtung. Angeben. Bitte ganz laut. Also Sie fragen, was Sie für Hintergrundmaterialien kriegen in der Klausur. Also ich vermute, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber möglicherweise sind diese Big Step-Regeln, die kriegen Sie. Aber da fragen Sie vielleicht nochmal, oder post entweder fragen Sie nochmal, ja, haben Sie noch eine Übungsgruppe vor der Klausur oder war das schon die letzte? Sie haben keine mehr? Sonst post. Hm? Das, was dann gezeigt wird, oder was? Dann können Sie das sehen. Ja? Weitere Fragen? Sie können auch noch irgendwie unabhängig zur Klausur, wenn Sie noch irgendwelche Anmerkungen zur Vorlesung haben oder zu den Inhalten, positiv oder negativ, Sie können sich ruhig trauen, das zu sagen, auch negativ. Ist zwar unangenehm, aber damit müssen wir leben. Also wenn Sie, oder Anregungen, wenn Sie welche haben. Also ich denke, der Nico hat sich unglaublich reingehängt, um die Übungen möglichst gut zu machen und Ihnen möglichst viel Hilfestellung zu geben. Vielleicht können Sie ihm nochmal irgendwelche positiven Hinweise geben. Ich glaube, da wird er sich freuen. Ansonsten denke ich, sehe ich jetzt erstmal nichts. Dann hier habe ich noch Zettel für die Ferienakademie. Wenn Sie da einen holen wollen oder einen haben wollen, holen Sie sich ihn. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Glück für die Klausur. Sie schaffen das.